Seelisches Wachstum. Man spricht nicht umsonst von dem Wachstum der Seele, denn die Seele ist, wie ich an anderen Orten schon genugsam dargelegt habe, ein nur den höchsten inneren Sinnen erkennbarer Organismus, gebildet aus unzähligen Einheiten, den Seelenkräften oder den richtig aufgefassten Skandas indischer Terminologie. Im Leichnam auf dem Seziertisch kann gewiss kein Anatom die Seele finden, wohl aber in sich selbst, wenn er sein Selbsterfühlen nicht verkümmern ließ. Die Seele ist des Wachstums fähig, wie sie der Abnahme fähig ist, ja wie sie, selbst während des körperlichen Lebens, fast völlig entschwinden kann, ohne deshalb die Funktion der körperlichen Organe unmöglich zu machen. Das Wachstum der Seele kann auch zum Stillstand kommen, und es kann eine gewisse Sterilität eintreten, die jedes weitere Wachstum ausschließt. Nicht umsonst ruft frommer Glaube dem Menschen zu: Rette deine Seele. Oder: Was nütze es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber Schaden litte an seiner Seele? Ja, man kann wahrlich an seiner Seele Schaden leiden, und sehr viele leiden Schaden an der Seele, ohne auch nur im Mindesten dessen zu achten. Ja, sie glauben gar oft, sogar mitten im seelischen Wachstum zu stehen, und ahnen nicht, dass das, was sie für ihre Seele halten, nichts anderes ist als der feinere, unsichtbare Organismus ihres physischen Erdenkörpers, ein Organismus, der wohl segensreich wirken kann, wenn er durch die Kräfte der Seele geleitet wird, wenn er der Seele dient, der aber das Wirken der Seele auch unsäglich hemmen kann, wenn er selbst herrlich in einem Menschen sich Geltung verschafft. Jeder, der das gemeinhin als religiös bezeichnete Streben seiner Seele umzulenken sucht und beispielsweise in der Kunst, im ästhetischen Empfinden, im wissenschaftlichen Erkenntnistrieb oder in der Freude an der Natur seine Religion sieht, ist ein Sklave dieses feineren physischen Organismus geworden und schwebt in größter Gefahr, zum Mörder an seiner Seele zu werden. Wenn auch ein Teil seiner Seelenkräfte noch weiter in ihm tätig ist, so vermag er sie doch nicht in sich als individuelle Seele zu runden, und wenn ihm dereinst mit dem physischen Körper auch dessen feinere Kräfte entzogen sind, wird er Zeiträume, die nach Jahrtausenden irdischer Zeitbestimmung zählen, in einem dumpfen, quälenden Halbbewusstsein zubringen müssen, bis es seinen hohen Helfern möglich wird, seine Seele wieder zum Leben zu erwecken, damit er erwacht, wahrhaft zu leben beginne, dort, wo nur der in voller Bewusstseinsklarheit zu leben vermag, dessen Seelenkräfte sich in ihm zur individuellen Seele einten. Deshalb ist gesagt, wirket, solange es Tag ist, denn es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Sie kommt aber nur für den, der das ihm anvertraute Gut der Seelenkräfte hier nicht zu mehren verstand. Jedem, der hat, wird gegeben, dass er im Überfluss habe, dem aber, der nicht hat, wird noch genommen, was er allenfalls zu haben glaubt, wie wenig es auch sei. Wer, wie der getreue Knecht, das von seinem Herrn Empfangene zu vermehren weiß, dem gilt das Wort, weil du über weniges getreu gewesen bist, will ich dich über vieles setzen. Wer aber sein Pfund vergräbt und nur wiederbringt, was ihm von Anfang an gegeben war, der wird nach den ewigen Gesetzen die äußerste Finsternis erleben müssen, die aller Seelenwärme beraubte Region, in der Heulen und Zähneklappern herrscht vor innerer Kälte und Verdüsterung. Die hier herangezogenen Worte der Evangelien sind nichts anderes als bildhaft gestaltete, lebendige Darstellungen der Wirkungsweise ewiger Gesetze. Körperliches können wir auch wahrnehmen ohne die Seele, wenn auch die durch die Seele geleitete körperliche Wahrnehmung wesentlich andere Bewusstseinseindrücke ergibt, als sie die feineren physischen Kräfte vermitteln können. Der Glaube des Volkes, der kein Leben des Körpers ohne Seele kennt, meint hier irrigerweise mit dem Wort Seele nur jene feineren fluidischen physischen Kräfte, auch wenn dabei gleichzeitig diesen Kräften Eigenschaften zugeschrieben werden, die nur der wirklichen Seele zukommen. Möchte nur der Körper seelenlos geworden auch leblos sein, dann würden nicht so viele Seelenlose dieses Erdendasein um seine Wärme bringen, und die Warnungen der Evangelien wären gegenstandslos gewesen. Während aber de facto der Körper auch ohne Seele sein Bewusstsein hat, während auch der Seelenlose sich selbst als körperlich bedingtes Ich etwa im Sinne Stirners empfindet, ist es völlig unmöglich für uns, das Reich des reinen Geistes, die realen geistigen Welten ohne Seele wahrzunehmen. Jenes Ich, das allein auch dort wahrzunehmen vermag, ist selbst eine Seelenkraft, die von einem Funken ewigen Geisteslichtes durchlebt und durchleuchtet wird für alle Ewigkeit. Sobald sie einmal die Fähigkeit in sich erwachend erkannte, diesem ewigen Geistesfunken ewiger leuchtender Leib zu werden. Sobald, um mit anderen Worten zu reden, der lebendige Gott sich in diesem Ich die Geburt bereiten konnte. Um dieses Ich müssen alle anderen Seelenkräfte sich kristallisieren, ihm müssen alle Seelenkräfte geeinigt werden, soll der Mensch voll bewusst das ewige Reich des wesenhaften Geistes betreten können. Was im gewöhnlichen Sprachgebrauch als Geist bezeichnet wird, ist Verstand oder Klugheit, Intellekt und äußeres Wissen. Es sind die Äußerungen der feineren physischen Kräfte, die im Erdenkörper verborgen sind. Mit der wesenhaften, substanziellen Region des ewigen Geistes, von dem ich hier rede, hat dieser Geist des alltäglichen Sprachgebrauchs nicht das Mindeste zu schaffen. So wenig wie das, was man die Seele der Tiere nennt, in irgendeiner Beziehung zu dem ewigen, flutenden Meere der Seelenkräfte steht, von dem hier die Rede ist, wenn ich vom Wachstum der Seele zu sprechen habe. Es gibt eine Menge angeblich seelischer Regungen auch des Menschentieres, in denen es von manchen anderen Tierarten sogar erheblich übertroffen wird, aber diese Seele des Tieres, die auch dem physischen Menschen natürlich eignet, macht weder Mensch noch Tier zum Erleben des geistigen Reiches fähig, wie gleicherweise auch der hochentwickelte Intellekt zur Erreichung des Bewusstseins im wesenhaften Lichte des Geistes nichts Nütze ist. Man lässt sich allzu sehr dadurch täuschen, dass das Gehirn während unseres irdischen Lebens für alle Bewusstseinsarten zum Transformator wird, so dass sowohl die Äußerungen der feineren physischen Kräfte des Körpers, mögen sie irrtümlich als geistige oder als seelische Äußerungen gewertet werden, wie auch das wirkliche Erleben des ewigen Reiches der Seele und das Erleben des wesenhaften Geistes stets im Gehirn registriert werden, solange ein gesundes, lebendes Gehirn vorhanden ist. Wenn aber hier das gleiche Instrument recht verschiedene Bewegungen registriert, so darf man eben darum nicht alle Unterscheidung beiseite lassen, muss vielmehr in sich selbst ablesen lernen, welche Art der Bewegung jeweils den Gehirnapparat berührt. Will man für das Wachstum der Seele sorgen, so muss man wohl oder übel allen Wert darauf legen, möglichst für eine solche Einstellung des Gehirns zu sorgen, der keine echte seelische Regung, kein berührt Werden durch die Kräfte der Seele jemals entgeht. Es ist darum durchaus nicht nötig und wäre auch nur sehr unvollkommen möglich, dass man die Empfindlichkeit des Gehirns für andersartige Bewegungen abstumpft. Denn während wir hier als Erdenmenschen leben, sind auch die Bewegungen der feineren physischen Kräfte des Körpers wie auch seine gröberen Kräfte für uns von Wichtigkeit und sollen der Wachsamkeit des Gehirns keinesfalls entgehen. Aber suchet vor allem das Reich Gottes und das, was es verlangt, seine Gerechtigkeit, als Folge der rechten Erfüllung ewiger Gesetze, so wird euch alles Übrige beigegeben werden. Es zeigt eine bedenkliche Schwäche an, wenn man glaubt, dem Leben der Seele nur dann gerecht werden zu können, wenn man die böse Welt mit ihren Händeln flieht, um ja durch nichts anderes gestört zu werden. Nur durch steten Gebrauch und durch stete Übung an Widerständen erstarken körperliche Kräfte und mit den Kräften der Seele ist es in diesem Punkte nicht im Mindesten anders bestellt. Wer nicht mitten im Alltagsleben ohne Absonderung und ohne weltverneinende Allüren dem Wachstum seiner Seele zu dienen weiß, der wird gewiss kein seelisches Wachstum erreichen und würde er auch der Genosse der Tiger und Schlangen in indischen Dschungeln oder ließe er sich auch für den Rest seines Erdenlebens in tibetanischen Klöstern vermauern. Ich könnte, wenn es mir vom Lebensurgrund meines ewigen Geistbewusstseins her erlaubt wäre, ganze Bände füllen mit Berichten meiner Erlebnisse in jenseitigen Erkenntnisbereichen, soweit sie den Zustand solcher Büßer und Walderemiten nach erfolgtem Verlassen des Körpers der Erde erhellen. So viel ist mir aber zu sagen verstattet, dass kein einziger dieser Unglücklichen nach seinem Übergang jenes Ziel fürs Erste erreicht, das er hier schon erreicht zu haben glaubte, nachdem es ihm die Äußerungen seiner feineren fluidischen Körperkräfte glaubhaft vorgegaukelt hatten. Mitten im Weltleben, wohin man auch gestellt sein mag, muss man dem Wachstum seiner Seele dienen. Absonderung kann zu Zeiten von Nutzen sein, sobald man zu fühlen beginnt, dass die Einstellung auf das Empfinden wirklicher Seelenkräfte verloren zu gehen droht. Aber die Absonderung soll nur kürzeste Zeit wären und nur dazu dienen, die Einstellung wieder zu finden. Sobald man sie gefunden hat, kehre man wieder zu seinem gewohnten Leben zurück. Es sind nur sehr wenige Menschen auf Erden, denen dauernde Absonderung nicht schadet, und diese wenigen leben trotz aller Absonderung doch im Zusammensein mit ihresgleichen und würden nicht abgesondert leben, wenn sie nicht Dinge zu vollbringen hätten, zu deren Vollbringung ein äußerer Zustand geschaffen werden muss, der im Welttreiben sich nicht aufrecht erhalten lässt. Sie sind nur in der Einsamkeit, weil sie in einem Tempel wirken, der allen Geräuschen der Welt entrückt sein muss, und sie bleiben nur so lange in dieser Welt ferne, als jeweils ihr Werk es verlangt, suchen sie aber keineswegs etwa als Flüchtlinge vor dem Leben auf. Das Wachstum der Seele wird auch nicht gefördert durch tiefgründige Studien, durch philosophische Erkenntnisse oder durch das Forschen nach den unbekannten Kräften der Natur. Dies alles kann man treiben und dabei längst seine Seele verloren haben. Ein Ackerknecht etwa oder ein Lastträger kann das höchste Wachstum der Seele genauso erreichen wie der Gelehrteste unter den Männern der Wissenschaft, aber keiner kann es erreichen, der sich den Pflichten seines Standes entzieht, in der irrigen Meinung, man könne dem Wachstum seiner Seele besser dienen, wenn man die Welt oder wenn man Beruf und Stand verlässt. Wer da suchet, seine Seele zu erhalten, der wird sie verlieren. Und wer sie verlieren wird, der wird ihr zum Leben verhelfen. Dieses dunkle Wort will unter anderem sagen, dass ein Verlassen der Welt, um die Seele zu finden, nie ans Ziel führen kann, dass das Wachstum der Seele vielmehr nur dort zu finden ist, wo man es am wenigsten zu finden hofft, mitten im tätigen Leben der Welt. Nur durch das praktische Verhalten im Alltagsleben können wir unsere Seele zum Wachstum bringen. Es gibt keine Möglichkeit, der Seele allein zu dienen und dabei das Leben des Alltags auszuschließen. Es ist nur Feigheit und Bequemlichkeit oder eine irrige Philosophie, wenn man sich ein Leben erträumt, das ausschließlich dem Wachstum der Seele gewidmet und der Welt abgewandt, das zu erreichen vermögend sein soll, was für den Menschen der Erde nur im steten Ringen mit den Kräften der Welt erreichbar ist. Man kann wohl die sterblichen, feineren, fluidischen Kräfte des Körpers fördern, wenn man dem Leben der Welt entflieht. Aber niemals wird je ein Mensch seiner Seele zum Wachstum verhelfen, wenn er nicht täglich aufs Neue ihre Kräfte erprobt an den Widerständen, die ihm die Außenwelt, die ihm das Treiben der vielen, die ihn umgeben, schafft. So ging auch der große Liebende in seinem Erdenleben oftmals auf den Berg oder in die Einsamkeit, um zu beten. So lehrte er, wenn du beten willst, gehe in deine Kammer und schließe die Türe zu. Aber niemals lehrte er den Alltag fliehen. Niemals hat er selbst das rege Leben seiner Zeit und seines Volkes feige gemieden. Er aß und trank, was andere aßen und tranken, und feierte mit ihnen ihre Feste. Bei Sündern und Zöllnern war er zu Gast, wie bei denen, die sich für die Frömmsten hielten. Bei Schriftgelehrten liegt er zu Tische, wie im Hause der früheren Hetäre. All überall ist ihm das Himmelreich nahe, da es in ihm ist. Er lebt die Lehre, die er seinen Schülern kündet, zeigt ihnen, wie der Seele Wachstum, Leben braucht und Tat.